Liebe Freunde in unseren Zellgruppen. Mit diesem 20. Impuls will ich mich nun einem der Themen zuwenden, die ihr mir einmal mit auf den Weg gegeben habt. Und passend so ein wenig zur letzten Phase der Fastenzeit habe ich das Thema der Versuchung ausgewählt. Wir stehen schon vor dem Palmsonntag in dieser Woche jetzt. Und gerade in dieser Zeit begegnet uns auch Jesus, wie er zum Beispiel im Garten Gethsemane seinen Jüngern empfiehlt, betet, dass ihr nicht in Versuchung fallet. Was ist das Versuchung? Am einfachsten hilft man sich beim Erklären dieses Wortes ein bisschen mit dem Blick auf die Begriffe, die in der biblischen Sprache, im Griechischen vor allem und auch im Lateinischen dahinter steckt. Und das griechische Wort hinter Versuchung ist Peirasmos. Und allein schon dieser Begriff bedeutet ein bisschen mehr wie unser deutsches Wort Versuchung. Es kann nämlich genauso auch Erprobung bedeuten, Prüfung. Zum Beispiel stellt Gott im Alten Testament öfters Menschen auf die Probe. Ganz besonders zum Beispiel macht er das beim Patriarchen Abraham, als er ihn herausfordert und ihn bittet, seinen Sohn Isaak zu opfern. Und wenn man diese Geschichte in Genesis 22 liest, stellt man fest, es geht ihm dabei, herauszubekommen, ob Abraham wirklich bereit ist, dem Wort Gottes gehorsam zu sein. Und genau diese Erprobung besteht eben dann Abraham. Er ist bereit, Gott zu folgen, und deswegen kann Gott auf ihn dann ein ganzes Volk aufbauen, kann er ihn als den Stammvater seines auserwählten Volkes eben erwählen. Es geht also im Hintergrund der Versuchung immer auch um Prüfung. Das war wohl schon im Paradies bei Adam und Eva so, in der berühmten Urversuchung, die die Schlange an Eva spricht, geht es letztlich auch darum, dass Gott zulässt, die Treue des Menschen zu prüfen. Gleichzeitig wird deutlich, worin die Versuchung eigentlich besteht. Bei Adam und Eva besteht sie offensichtlich darin, sein zu wollen wie Gott. Denn genau da rührt der Versucher an den Menschen. Er sagt zu ihm, wenn sie vom Baum nehmen, der in der Mitte des Gartens steht, dann werden sie sein wie Gott und gut und böse erkennen. Der Mensch weiß nicht, welche Konsequenzen diese Erkenntnis hat, aber es ist in ihm bereits diese Grundversuchung enthalten, eben doch Gott irgendwie gleich zu sein. Dahinter steckt das Misstrauen gegen Gott, dass Gott den Menschen sozusagen etwas vorenthalten hat, das nur er Gott allein besitzt. Und um dieses Etwas zu bekommen, überschreitet nun der Mensch das Gebot Gottes, das dieser ihm aus Liebe gegeben hat. So geht es in der Geschichte Israels weiter. Immer wieder stellt Gott sein Volk auf die Probe, um die Treue Israels eben zu prüfen. In der Weisheitsliteratur, zum Beispiel beim Weisheitslehrer Jesus Sirach, kommt dann auch der klare Rat an jeden Gerechten, an jeden Gläubigen, mach dich auf Versuchung gefasst. Sozusagen jeder Glaubende muss damit rechnen, dass Gott ihn mit Prüfungen behaftet, damit er in der Treue wächst. Und vielleicht führt uns das ein bisschen in die Realität auch der Schule zurück. Wir alle können uns vielleicht ein bisschen erinnern, wo wir noch selbst Schüler waren, wie selbstverständlich natürlich im Schulalltag Proben waren. Denn nur dann, wenn wir immer wieder geprüft worden sind, waren wir oft auch bereit, den Lernstoff zu lernen, den der Lehrer uns aufgetragen hat. Wenn der Mensch nicht einsieht, wozu er etwas braucht, wozu er etwas lernen muss, dann tut er nichts. Denn das Trägheitsprinzip ist sozusagen immer stärker. Und so verhält sich Gott ein Stück wie ein Lehrer, der seine Schüler immer wieder prüft, um sie zum Lernen, das heißt im Glauben vor allem auch zum Wachsen, anzuspornen. Also seine Versuchungen, die er zulässt, sind zunächst einmal immer Hilfen zum Wachsen im Glauben. Nun wird ja die Versuchung aber schon auch in der Bibel von Anfang an negativ gesehen. Und in den späteren Teilen der Bibel wird deswegen die Versuchung auch gar nicht auf Gott zurückgeführt. Er ist dann derjenige, der sie höchstens zulässt, sondern eben auf einen Versucher, der auch durchaus an vielen Stellen mit dem Namen Satan belegt wird. Das hat damit zu tun, dass die Versuchung ja das Risiko beinhaltet, dass wir fallen. Und das kann ja Gott nicht wollen, so schreibt es auch der Apostel Jakobus in seinem Brief. Nicht Gott ist der Urheber der Versuchung, sondern, so wie es Jakobus schreibt im ersten Kapitel seines Briefes, Vers 14, der Urheber unserer Versuchung ist immer der böse Trieb in uns, die Begierde. Und diese Begierde wiederum, die wird entzündet, könnte man fast sagen, denkt man Adam und Eva, vom Versucher, vom Bösen. Wenn wir nun an die Vaterunser-Bitte denken, die uns wohl im Bereich der Versuchung am nächsten liegt, als Zitat, führe uns nicht in Versuchung, so müssen wir eben diese Bitte immer im engen Zusammenhang sehen mit der letzten Vaterunser-Bitte, sondern erlöse uns vom Bösen. Also, die Versuchung, in die Gott uns nicht führen soll, das ist genau die Versuchung, in der wir in Gefahr geraten würden, Böses zu tun. Und die Bitte lautet im gewissen Sinne, dass Gott uns hindern möge, dass wir bei einer Versuchung eben Böses tun, dem Bösen zu viel Raum geben. Umgedreht heißt das, dass Gott in der Lage ist, den Versucher, sprich den Satan, in sein Ausbildungsprogramm für uns Glaubende mit aufzunehmen. Der Satan muss sozusagen Gott dienen. Die Versuchung in sich kommt nicht von Gott. Gott lässt sie zu, kontrolliert sozusagen aber auch den Versucher, sodass er uns nicht über unsere Kraft versuchen darf, wie es Paulus einmal formuliert, dass also die Versuchung uns nicht schadet, sondern nützt. Wenn wir also in der Vaterunser-Bitte darum bitten, führe uns nicht in Versuchung, dann ist es eigentlich die Bitte, dass Gott uns davor bewahrt, dass die Versuchung uns über die Maßen bedrängt und uns eben eventuell gar in die Katastrophe oder in die Sünde führen würde. Ich möchte euch zum Verständnis dessen, was sich dort in der Versuchung ereignet, zwei Geschichten mitgeben. Eine lese ich euch jetzt vor, eine zweite könnt ihr dann geschrieben noch nachlesen. Beide Geschichten stammen aus einem Werk eines Mönchs, Johannes Moschus, und dieses Werk trägt den Titel Geistliche Wiese. Dort sind viele Geschichten von Mönchsvätern gesammelt Und gerade in diesem Bereich wurde das Thema der Versuchung umfangreich bedacht und eben auch uns Rat erteilt. In dieser Geschichte, die ich jetzt vorlese, geht es um einen Einsiedler namens Abbas Theodosius, der in einer Einsiedlerkolonie in der Nähe von Jericho lebte. Und dieser Abbas erzählt: Ehe ich mich als Einsiedler zurückzog, so habe er erzählt, wurde ich entrückt und schaute einen Jüngling, dessen Schönheit die Sonne überstrahlte. Der fasste mich bei der Hand und sprach zu mir: Komm mit, denn du hast einen Kampf auszufechten. Und er führte mich in ein Theater, dessen Größe ich nicht beschreiben kann. Und ich sah das Theater angefüllt mit Männern. Die einen davon waren weiß gekleidet, die anderen aber waren schwarze. Als er mich nun in die Kampfbahn des Theaters hineingeführt hatte, erblickte ich einen riesenhaften Schwarzen, dessen Haupt bis in die Wolken ragte. Und er war stark und scheußlich anzusehen. Da sprach der Jüngling, der mir erschienen war: Mit dem musst du kämpfen. Ich aber begann beim Anblick dieses Mannes zu zittern und zu beben vor Furcht und verlor den Mut. Und ich flehte meinen Führer an: Welcher sterbliche Mensch könnte mit dem da den Kampf aufnehmen? Und wenn sich auch die ganze Menschheit vereinigte, so vermöchte sie ihm doch nicht zu widerstehen. Aber der schöne Jüngling entgegnete mir: Du musst unbedingt mit ihm kämpfen. Tritt nur guten Mutes an. Denn sobald du den Kampf nur beginnst, fälle ich die Entscheidung und reiche dir den Siegeskranz. Als ich nun in der Kampfbahn angetreten war und wir miteinander zu ringen begonnen hatten, kam auch sogleich der schöne Kampfrichter, fällte die Entscheidung und reichte mir den Siegeskranz. Da verschwand das ganze schwarze Volk unter Wehgeheul unseren Blicken, die weiß gekleideten Kämpfer aber sandten Lob und Preis empor zu meinem Helfer, der mir den herrlichen Sieg verliehen hat. Mit dieser Geschichte möchte ich diese Betrachtung beenden. Als Wort für die kommende Woche möchte ich euch empfehlen, einen Satz aus der zweiten Lesung des Palmsonntags über Christus. Christus war gehorsam, heißt es dort. Denn genau das ist das, was in uns angefochten ist, in der Versuchung, unser Gehorsam, unsere Treue zu Gott. Gehen wir mit diesem Satz, mit diesen drei Worten aus dem Philipperbrief 2,8 wieder in die neue Woche. Und so bitte ich wieder um den Segen Gottes für euch alle. Der Herr sei mit euch. Segne und behüte euch der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen.